Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast Self-Leadership Couch, aufgezeichnet hier auf Clubhouse. Wir machen wiederum einen Talk zum Start und eure Fragen und Inputs haben, wie gewohnt, im zweiten Teil genügend Platz. Heute haben wir die Eliana Hohl bei uns zu Gast. Eliana ist Business Consultant und angehende Arbeits- und Organisationspsychologin und Out-of-the-Box-Denkerin. Sie sagt über sich, dass sie stark Purpose-geleitet ist mit dem Ziel, einen positiven Beitrag zu mehr Potenzialentfaltung, mehr sozialer Nachhaltigkeit und mehr Flow bei Menschen und Organisationen zu leisten. Klingt das nicht schon sehr spannend? Ein herzliches Grüezi an Eliana Hohl. Schön bist du bei uns auf der Couch.
Hallo Mike und vielen Dank für die Einladung. Es freut mich, dabei zu sein.
Ich habe ein paar Auszüge aus deiner Webseite zitiert. Ich möchte aber dir noch die Gelegenheit geben, dich selber noch in ein paar Worten vorzustellen, damit die Leute wissen, mit wem sie es heute zu tun haben.
Ja, klar, gerne. Vieles hast du schon bereits erzählt. Ich habe einen Hintergrund in Arbeits- und Organisationspsychologie. Ich habe mich aber schon sehr früh sehr intensiv mit Themen der Agilität auch auseinandergesetzt. Ich habe Holacracy sehr tief untersucht. Ich bin Holacracy Practitioner, Kanban Coach, Design Thinker Practitioner, Safe Scrum Master. Also ich habe versucht, wirklich so viel wie möglich von diesen Frameworks zu verstehen, um sie auch menschengerecht umsetzen zu können. Ich bin Inhaberin einer Management Consulting Firma und als Lehrerin oder Dozentin auch unterwegs. Und mein Aim, mein Purpose ist eigentlich das, was du auch schon gesagt hast, einen positiven Beitrag zu leisten, um die Arbeit so menschengerecht, so effektiv, aber auch angenehm wie möglich gestalten zu können.
Genau, und wie man dazu kommt, das wollen wir heute herausfinden mit deinen Erfahrungen. Wie ich in der Einleitung schon gesagt habe, haben wir mit Eliana eine Expertin bei uns in der Runde. Gerade wenn es auch darum geht, das Thema Self-Leadership und alles, was da dazugehört, ins Business zu tragen. Ein Fokus, den wir immer wieder mit reinholen wollen. Wie kann man diese Themen mit dem Business kombinieren? Was sind da die Chancen drin? Und da freue ich mich extrem, dass wir mit dir diese Expertin heute in der Runde haben. Und daher zum Start die Frage an dich: Was heißt denn für dich Self-Leadership?
Ja, eine gute Frage und es ist gut, dass du es so framest, weil was heißt das für mich? Also es gibt eigentlich sehr, sehr viele verschiedene Definitionen, was Self-Leadership bedeuten soll. Ja, die wissenschaftliche Definition, die mir am besten gefällt, ist wirklich die Beeinflussung von unseren inneren Prozessen. Und das betrifft sowohl das Denken als auch das Fühlen und das Handeln. Und es hat auch zu einem großen Teil damit zu tun, wirklich Selbstreflexion ausüben zu können, den eigenen Zweck, also die eigenen Werte, Bedürfnisse, Schwächen und Stärken auch zu kennen. Und wenn wir auf diese Definition eingehen, dann fällt mir persönlich auch fest auf, dieses Self-Leadership hat auch Parallelen mit Leadership im Allgemeinen. Ich sage oft eben, ein Leader ist nicht ein Manager. Also ein Manager kann ein Leader sein, aber muss nicht. Und eben auch im Self-Leadership haben wir das Gleiche. Ich glaube, ein wichtiger Teil davon ist Self-Management, also sein eigenes Verhalten so beeinflussen zu können, dass man auch die eigenen Ziele erreichen kann. Das wäre eben Selbstbeobachtung, Selbstzielsetzung, Selbsterinnerung und eben Selbstbelohnung oder Bestrafung. Aber mit dem alleine ist es nicht getan. Also ich denke, auch diese intrinsischen Motivationsthemen gehören dazu. Eben zu wissen, was einem wirklich motiviert, was möchte ich wirklich, wirklich auf die Welt setzen. Und dann eben auch noch diese denkbezogenen Strategien. Die eigene Glaubenssätze, die eigene Werte zu kennen, wie man mit seinen eigenen Gedanken umgeht, inwiefern man sich eben selber stärkt oder selber vielleicht auch ein Stein auf dem Weg der Zielerreichung sein kann. Genau.
Ja, und da würde mich gerade so im Anschluss noch natürlich interessieren, bei mir ist das Thema Self-Leadership sehr stark gewachsen im Kontext einer Weiterbildung, die ich gemacht habe. Wie hat das Thema bei dir angefangen? Wie bist du zu Self-Leadership und auch dem Thema Self-Management, das du erwähnt hast. Was war da dein Zugang?
Ja, eigentlich über drei Ecken. Also das Ganze kam wirklich auf mich zu durch diese Holacracy-Forschung damals. Ich war als teilnehmende Beobachterin in einem Forschungsteam bei einem großen Kommunikationsunternehmen in der Schweiz tätig. Und da wollten wir eigentlich herausfinden, was macht die Selbstorganisation mit den Menschen und mit der Organisation. Und ja, während der Forschung haben wir einfach gesehen, eben, es gibt viele Aspekte des Change Managements, die einfach ganz anders sind, wenn man eben sich in Richtung Agilität oder Selbstorganisation bewegt. Und eben ein Aspekt davon, also was so die größte Herausforderungen für Mitarbeiter waren, das war wirklich dieses Self-Management und Self-Leadership. Sie konnten es natürlich nicht so benennen, aber sie sagten, ja, die verschiedenen Rollen überhaupt gerecht werden zu können oder die Timelines selbst managen zu können oder mich motivieren zu können, auch eben aus diesen verschiedenen Perspektiven agieren zu dürfen. Also je weniger Struktur oder je weniger ja, Einschränkung eigentlich das Organisationssystem bietet, umso mehr Freiheit und Entscheidungsmöglichkeiten hat damit die Person. Und das eben bedingt, dass man wirklich auch sich mit diesen Freiheiten bewegen kann, dass man auch wie umlernt, oder es braucht wie ein Umschalten, um diese neue Umgebungsbedingungen auch bedienen zu können. Und ja, da haben wir einfach überlegt, ja, wie können, also was ist es eigentlich, was hier fehlt und wie können wir das auch unterstützen, sodass diese Menschen sich auch besser darin bewegen können und auch effektiv ihre Arbeit erbringen dürfen.
Da würde mich natürlich interessieren, was waren da die Erkenntnisse oder was habt ihr gemacht, um genau das zu unterstützen?
Ja, also da gibt es so verschiedene Ansätze. Grundsätzlich, einerseits muss man dieses Framework gut kennen. Und das ist egal, ob es Scrum oder Holacracy ist. Es braucht wie ein Mindestwissen, dass man wirklich auch sich dort gut bewegen kann. Es braucht eben auch Transparenz über die Entscheidungsregeln, also wer entscheidet wann. Also es sind sozusagen nicht nur menschenbezogene Themen, die man bedienen muss. Es gibt eben strukturelle und führungs- und kulturelle Themen, die auch dazu gehören. Aber auf Individuumsebene, also was kann ich tun, um damit meiner Selbstführung besser zu werden? Eine Intervention war zum Beispiel Role Crafting. Das heißt, ich habe so eine Art Poster mit allen den Rollen, wo ich im Moment ausfülle. Und dann überlege ich mir, ja, wohin zieht es mir? Wo ist meine Energie wirklich am größten? Wo kann ich den besten Beitrag für die Organisation leisten? Und eben inwiefern deckt sich dieser organisationale Purpose mit meinem persönlichen Purpose? Und eben da geht es vor allem dabei, auch Prioritäten gut setzen zu können und wirklich reflektiert eigentlich mit diesen Verantwortungen umzugehen. Was man auch noch machen kann, sind Sachen wie Reflecting Team. Also das sind sehr alte Werkzeuge, eigentlich schon von den 60ern gibt es das. Aber einfach wirklich die verschiedenen Anteile in uns besser zuzuhören. Also man hat oft vor einer Entscheidung irgendwie verschiedene Stimmen im Kopf sozusagen, wo mitsprechen. Und anstatt irgendwelche zu reprimieren oder zurückzustellen, wirklich aufmerksam darauf zu hören und die verschiedenen Argumentationen auch richtig durchzuspielen. Self-Talk, das ist eine Intervention, die ja im Moment auch sehr aktuell ist und wo super wirksam ist. Das klingt vielleicht ein bisschen speziell, aber grundsätzlich, wir haben so jeden Tag ungefähr 70.000 Gedanken, wo uns entweder stärken oder schwächen in unserem Selbst. So Sachen wie, ich habe es schon wieder falsch gemacht oder heute hoffentlich blamiere ich mich nicht. Oder, ich kann das überhaupt nicht. Solche Sätze, die bestätigen eigentlich unsere negativen Glaubenssätze, also das, wo wir nicht können, das, wo wir nicht schaffen, und sind natürlich nicht wirklich förderlich, weder für die Gesundheit noch für unsere Selbstführung. Der Körper reagiert darauf, also mit schnellem Herzrhythmus, mit Schweiß, also wirklich eigentlich Stressreaktionen werden darauf folgen. Und das kann man wirklich ganz bewusst beeinflussen, indem man sich auch diese positiven Sätze vermehrt vor sich hin sagt. Also diese normalerweise so ungefähr 3% von dem, wo wir am Tag sagen, ist wirklich Stärke und so wie, ja, das habe ich gut gemacht oder durch mein Engagement, meine Kompetenz, ich habe mich so gut vorbereitet, ich werde das gut hinkriegen. Solche Sachen, die sagen wir vielleicht zu unseren besten Kollegen, aber weniger zu uns selbst. Und das stärkt wirklich das Immunsystem, es stärkt unser Selbstbewusstsein und es stärkt wirklich auch die Möglichkeit oder die Wahrscheinlichkeit, dass wir unsere Ziele auch wirklich erreichen.
Ja, ist ja auch so, was man schon früh lernt. Es gibt ja da diesen Ausspruch, Eigenlob stinkt, was schon sagt, ja, sprich nicht zu viel darüber, was du alles gut kannst. Aber man wird sehr viel aufgefordert zu reflektieren, vor allem dann, wenn jemand das Gefühl hat, man hat etwas nicht gut gemacht, dann kommt die Aufforderung sehr schnell, sich zu reflektieren. Hat das vielleicht auch so ein bisschen mit der Prägung zu tun, dass wir uns nicht getrauen, stolz auf das zu sein oder hervorzuheben, was wir gut machen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube schon, dass es auch sehr viel mit unserer Sozialisierung zu tun hat. Eben schon von der Kindheit an, oder war es uns erlaubt, auch eben das Gute hervorzuheben, war es auch gezielt, weil eben dieses positive Feedback, das darf auch nicht zu allgemein sein, oder ich bin gut. Nein, also warum bist du gut? Was hast du jetzt gerade gut getan und welche konkrete Strategie kannst du daraus ableiten, sodass du eben mehr von diesen guten Gefühlen auch generieren kannst? Und ja, es braucht eben auch hier dieses Umlernen und dieses Zulassen, dieses Anerkennen. Und ich glaube, das ist spannend, weil es ist auf individueller Ebene das Gleiche, wo wir auch auf organisationaler Ebene mit der Kulturtransformation versuchen hinzukriegen. Diese Fehlerkultur, wo so viel davon gesprochen wird, setzt eben auch voraus, dass man sich sowohl mit den Fehlern, aber auch mit den Gelungenen auseinandersetzt, also dass man auch Erfolge feiert und dass man auch daraus wirksame Strategien ableiten kann. Und das ist egal, ob es für die Produktentwicklung ist oder für die zwischenmenschliche Beziehungen im Team. Aber ja, wir müssen schon uns ein bisschen mehr anstrengen, nicht nur immer auf das Negative hinzugucken. Also natürlich gehört es auch dazu, eben was lerne ich aus diesen negativen Erfahrungen, aber eben nicht in diesem negativen Sinne, dass dann das Negative generalisiert wird auf meine Person oder eben auf jegliche Situationen, sondern wirklich zu versuchen, auch das Scheitern situationsbezogen anzuschauen und sich mit diesem Growth Mindset, also mit diesem, ich kann mich verbessern, ich kann lernen und daraus weiterkommen, daran angehen, ja.
Genau, und es wäre schon mal ein erster Schritt, wenn man das Verhältnis zwischen Selbstkritik und Stolz auf das, was man macht und kann, wenn man das schon mal ausgleicht und in der Waage hält, wäre das schon ein erster Schritt in die richtige Richtung. Schon mal ein Anfang.
Ja, und das für uns alle, also für die Organisationen, aber auch für uns als Individuen. Und es gibt in der Psychologie, also in der Paartherapie, so eine Forschung, die besagt, ja, die Paare, die am längsten es zusammenbleiben und wirklich am glücklichsten auch zusammen sind, die haben so ein spezielles Verhältnis zueinander. Und das ist ein 1:5 Verhältnis. Also zu einer negativen Erfahrung oder eben zu einer negativen Situation kommen 5 positive Erfahrungen dazu. Und ich glaube, eben das lässt sich auf alles auch übertragen und auf uns selbst. Also es passiert, oder? Auch wir scheitern, auch wir haben Fehler. Und es ist okay, das wirklich ins Gesicht zu schauen und daraus zu lernen. Aber wenn wir uns mit dem so fest beschäftigen, dass wir die anderen 5 positiven Sachen nicht mehr sehen, dann stimmt diese Balance nicht mehr.
Genau, absolut. Wenn wir gerade beim Thema positiv sind, wir kennen uns aus einer Weiterbildung, die ich gemacht habe, warst du bei uns Dozentin und wir durften bei dir den Ansatz von Appreciative Inquiry kennenlernen, also so die wertschätzendes Befragen. Und das hat ja ganz viel mit positiven Elementen, positiven Erfahrungen, dem positiven Kern zu tun. Und das wäre ein Thema, über das ich gerne mit dir auch sprechen würde. und vielleicht kannst du unseren Zuhörern so einen kurzen Einblick geben, um was geht es bei Appreciative Inquiry, was ist der Gedanke dahinter, was ist das für eine Methode?
Sehr gerne, ja. Ja, eigentlich hast du ganz schön die thematische Brücke geschlagen zwischen den verschiedenen Theorien. Appreciative Inquiry ist eigentlich in der Organisationsforschung entstanden. Also diese positive Organisationsentwicklungsströmung hat das zustande gebracht. Also basiert auf sehr, sehr viele Case Studies und wirklich ja, sehr viel empirische Arbeit auch. Und grundsätzlich auf diesem Glaubenssatz, wenn wir uns auf das Positive konzentrieren, also da, wo der Fokus unserer Aufmerksamkeit liegt, davon generieren wir noch mehr. Also Problemlösung in den Sinn, so wie wir es oft angehen und wirklich, indem wir total auf das Problem fokussieren, ist manchmal kontraproduktiv, weil wir eben so wie eine Art Scheuklappen aufsetzen und eben mögliche alternative Lösungen dann damit ausblenden. Und ja, Appreciative Inquiry lädt uns ein, sozusagen out of the box zu denken, auf unsere, ja, auf unsere Purpose, auf unseren Werten wirklich zu schauen und das, wo uns wirklich, wirklich motiviert in der täglichen Arbeit, noch einmal ans Licht zu holen, um dann eben daraus, aus dieser Situation heraus, die Lösungen zu entwickeln. Es ist auch eine Haltung, wie man Organisationsentwicklung angeht, wie man auch mit Menschen zusammenarbeitet. Aber es ist auch ein sehr strukturierter Prozess, den man auch anwenden kann, um beispielsweise Transformationen auch partizipativ zu gestalten. Ja, es heißt Inquiry, weil es geht eben darum, auch Interviews durchzuführen, wirklich an diesen positiven Kern in den Menschen zu kommen und diese Überschneidungsfläche zwischen das Persönliche und die Organisation ja, zu identifizieren und in Kraft eigentlich zu übersetzen. Ich weiß nicht, ob das konkret genug ist. Ganz gerne Fragen oder Ergänzungen dazu machen.
Ja, genau. Ja, mich würde natürlich interessieren, für was eignet sich diese Methode? Kannst du uns da Beispiele aus deiner Praxis erzählen? Wo hast du gute Erfahrungen gemacht mit dieser Methode?
Genau, also eben, wenn wir das als Methode anschauen, durch diesen Interviewprozess, wo ich das eingesetzt habe und das wirklich auch sehr viel Kraft entfaltet, ist beispielsweise bei der Konfliktlösung. Also das ist auch so ein brennender Punkt bei der agilen Zusammenarbeit oder diese neue New Work-Formen. Ja, wie lösen wir Konflikte zwischen Menschen, aber auch zwischen Teams oder zwischen Abteilungen? Und mit der Appreciative Inquiry, man ist einfach gezwungen, durch dieses Interview, durch dieses ja, Vermenschlichen des anderen, also wirklich das Entdecken, was der andere dem Gegenüber sozusagen ausmacht. Und ja, man kommt nicht drum herum, wirklich auch Empathie mit dem Gegenüber zu entwickeln. Das ist natürlich sehr hilfreich, um eben auch Konflikte sachlich angehen zu können und eben nicht immer auf dieser Beziehungsebene in diesen negativen Erfahrungen zu verharren. Wenn wir eben einen Mensch gegenüber haben, also das ist auch dieses Harvard-Theorie, wenn wir wirklich diese Empathie erstellen können, erst dann ist diese Beziehungsebene tragend genug, um eben die sachliche Ebene wirklich auszutragen. So, für Konfliktlösung eignet sich sehr gut, aber natürlich auch Strategieentwicklung oder sogar Produktentwicklung. Also eigentlich können wir es wirklich überall dort, wo es eine komplexe Lösung für ein komplexes Problem gefragt ist, wo man wirklich auch von der Vielfalt der Menschen in der Organisation profitieren kann, dort, wo eben das ganze Wissen nicht nur an einem Menschen sitzt, also wo wir wirklich diese Schwarmintelligenz aktivieren wollen, da eignet sich wirklich Appreciative Inquiry sehr gut, um das anzugehen.
Und wie kann ich mir das vorstellen jetzt, wenn du in einem Unternehmen bist und diesen Ansatz nutzt, bist du dann die Person, die die Leute interviewt und die Erkenntnisse dann zusammenträgt? Interviewen sich die Leute gegenseitig? Ist das in einem Workshop, wo man sich trifft und das zusammen macht? Oder wie läuft das so ab?
Ja, also es gibt eigentlich einen Leitfaden, wo man so Schritt nach Schritt folgen kann, aber man kann es folgen, aber man muss es nicht. Von dem her ist eigentlich viel Freiheit und Kreativität dort zugelassen. Es gibt alles. Es kommt auch ein bisschen auf die Größe der Organisation drauf an. Wenn es zum Beispiel um einen Konflikt geht, dann machen wir es auch als Tagesworkshop, wenn möglich vor Ort, aber auch online ist das schon sehr gut gelungen. Und wir machen es so, dass es eine Art Perspektivenwechsel gibt. Und dann machen die Kollegen zu zweit, also zwischen den Abteilungen sozusagen gegenseitig diese Interviews in den Breakouts. Man kann es aber eskalieren und es ist egal, also man kann auch 4000 Leute auf einmal holen, also wie ein Town Hall und dann natürlich dann den Prozess dort anstoßen. Es ist auch eben eine Frage der Größe, ob die Ergebnisse denn im Plenum zusammengetragen werden, ob ja, an verschiedenen Multiplikatoren so eine Art Netzwerk, so eine Art Schneeballeffekt sozusagen entsteht. Aber grundsätzlich, es fängt alles an damit, dass die Entscheidungsträger, die Personen, die das wirklich auch einführen wollen oder ausprobieren wollen, zuerst selbst durch den Prozess gehen und danach eben wir, also durch die Erfahrung eben sie auch öffnen und wirklich das Ganze in die Größe zu bringen und wir dann interne Mitarbeitende dazu befähigen, diese Interviews auch selbst durchzuführen, sodass es wirklich immer mehr Menschen dazugezogen werden und eben auch selbst in der Lage sind, diese Ergebnisse zusammenzutragen. Meistens gibt es natürlich schon eine Kondensation von den ganzen Daten. Das kann ich machen, das kann aber auch jemand anderes intern machen. Ja, und dann am Schluss kommt immer etwas heraus, wofür alle eine Bedeutung hat. Und vor allem, es ist nicht nur das Ergebnis am Schluss, das wo so viel Kraft entfaltet, es ist eben auch der Prozess, das wo wirklich sehr gut investierte Zeit und Energie ist, weil das ermöglicht erst dann, dass wirklich der Abschluss so gut rauskommt.
Genau, das kann ich so aus der Erfahrung, die ich machen durfte, definitiv bestätigen. So die Magie dieser Interviews, so das gegenseitige Interviewen, die ist extrem hoch, was da alles rauskommen kann, was man wahrscheinlich am Anfang nie erwarten würde. Das ist wirklich cool und ich glaube, das hängt auch sehr stark damit zusammen, was so der Interviewleitfaden ist, den man reingibt, die richtigen Fragestellungen, die dann eigentlich entfaltet, was normal im Verborgenen bleiben würde.
Genau, ja. Ja, und dazu gehören eben, wie du gesagt hast, ein paar Standardfragen. Was hat dich zum Beispiel dazu bewegt, überhaupt in dieser Firma zu arbeiten? Warum hast du dich dazu entschieden? Oder eben, was war ein Highlight von deiner Zeit bei uns? Aber dann andere Fragen, die sind maßgeschneidert, je nachdem, eben, was für ein Ziel man damit erreichen möchte. Es kann sein, dass es eben die Kultur sich in Richtung Verbesserung entwickeln möchte oder eben es kann sein, dass man sich auf verschiedene Märkte platzieren möchte. Dann je nachdem, was man erreichen will, sind andere Sachen angefragt. Aber eben das ist auch die Stärke der Methode, dass es überhaupt nicht starr ist, sondern dass es wirklich auch für jedes Bedürfnis angepasst werden kann.
Jetzt, ich glaube, so ein wichtiger Punkt an dieser Methode ist auch, da hat es einen wissenschaftlichen Background dahinter. Das ist nicht mal so etwas kurz ausgedacht und jetzt machen wir das mal, sondern da steckt Wissenschaft dahinter. Das wurde untersucht. Also vielleicht durch das auch so etwas zugänglicher für Unternehmen, weil du hast es gesagt, das kann so ein Tagesworkshop sein. Es kann, glaube ich, auch längere Zeit in Anspruch nehmen. Es ist ein Investment und wie spürst du da die Offenheit für solche Methoden oder solche Ansätze?
Ja, ich denke, wir bewegen uns schon zunehmend in Richtung New Work. Also man merkt auch eben das Involvieren von den Mitarbeitenden in Entscheidungsprozesse, es lohnt sich einfach. Also es ist nicht nur schön oder eben es ist nicht für die Menschen, sondern es ist auch für die Organisation von einem besonderen Wert. Und Appreciative Inquiry, das ermöglicht diesen partizipativen Approach wirklich ganz strukturiert und klar aufgesetzt und vor allem auf der Basis von ganz vielen guten Erfahrungen denn so aufzusetzen. Von dem her, wenn man schon offen ist, um Führung partizipativ, offen, auf Augenhöhe zu verstehen, wenn man davon ausgeht, dass die eigenen Mitarbeiter auch viele Kompetenzen mitbringen, dass sie viel Wissen bei sich tragen und dass sie eben auch Sensoren für die Organisation sind, um Risiken und Chancen wirklich einzubringen, dann ist die Offenheit ziemlich gut, ziemlich groß, um solche Methoden auch einzusetzen. Natürlich, es ist noch nicht so weit, dass jede Organisation das einsetzen würde, aber grundsätzlich ist die Bereitschaft schon da. Ich glaube, da merkt man schon auch einen Trend in Richtung Öffnung. Und das Gleiche ist eben mit dem Thema Self-Leadership. Das ist ein Thema, wo gerade für die Befähigung dieser kulturellen Transformationen hin zur Agilität kann einfach nicht fehlen, weil es vermeidet diese Überforderung von den Mitarbeitenden, die am Schluss eben gerade den Change eigentlich total hindern oder ja sogar ganz stoppen kann. Und auch dort hat man am Anfang gemerkt, ja, eben in den Mitarbeitenden, Mitarbeiterentwicklung zu investieren, das ist nicht immer an erster Stelle, sage ich mal, ist nicht die erste Prio. Also es geht vor allem darum, eben die Strukturen zu ändern, die Strategie neu aufzusetzen. Aber mit der Zeit merkt man schon, also man lernt auch aus der Erfahrung, also wenn die Mitarbeiter nicht mitkommen können, wenn sie sich mit den Frameworks überfördert fühlen, wenn sie nicht ein bisschen Unterstützung bekommen, um etwas wirklich ja, mit der Sicherheit dort eingehen zu können, die sie brauchen, dann kommt es am Schluss doch viel teurer. Ja, von dem her, es gibt mehrere Gründe, warum man sich dafür öffnen könnte oder sollte oder dürfte.
Genau, jetzt hast du ganz viele Stichworte gebracht, die uns auch sehr stark am Herzen liegen, wie Wertschätzung, Positive, das Potenzial in den Menschen, aber auch das Partizipative. Wenn jetzt jemand findet, hey, das klingt mega interessant, das würde ich gerne näher kennenlernen oder selber anwenden, kann man sich da ausbilden lassen oder wie gehe ich am besten vor? Wahrscheinlich nehme ich am besten mit dir Kontakte auf.
Ja, natürlich sehr gerne. Also bei mir kann sich man jederzeit gerne melden über LinkedIn. Eliana Holf sucht man und findet man relativ schnell. Aber es gibt eben auch im Internet schon ganz viele Case Studies, wo man dort einfach herunterladen kann. Es gibt auch sehr viele Unterlagen, Bücher dazu. Ich müsste noch kurz schauen, wieder, wie die Webseite heißt. Ich glaube, es ist aicommons.com. Mit Doppel-M und ja, da findet man wirklich sehr, sehr viel Material dazu, um einen ersten Eindruck zu gewinnen, ist das wirklich was für mich oder was für meine Organisation, und wenn man das wirklich noch vertiefter angehen möchte, kann man natürlich auch bei Cooper Ryder selbst auch Ausbildungen machen, aber ich denke, wichtig ist eben, dass man diese Passung zur eigenen Werte und zu der eigenen Haltung, wie man Transformationen angehen möchte, zuerst mal überprüft. Kann ich sozusagen mit meinem vollen Selbst dahinter stehen, dann lohnt es sich auf jeden Fall, da tiefer einzutauchen.
Wunderbar. Die Verlinkung, die können wir auch bei uns noch in der Podcast-Beschreibung mitliefern, dass man da einfach drauf kommt. Vielen Dank. Jetzt, bevor wir dann die Runde öffnen und auch so in die Fragerunde gehen oder in die weiteren Inputs, möchte ich dir gerne noch einen Ball zuspielen, und zwar: organisatorische Evolution oder Revolution?
Ja, genau. Ja, ja, das war so mein Motto in den letzten Jahren. Ich merke, ja, je länger, je mehr, es gibt einfach keine Evolution in Organisationen, ohne dass es eine kleine Revolution zumindest nicht zustande kommt. Wir können sozusagen nicht aus unseren bekannten Schale ausbrechen, wenn wir eben nicht dieses Durchbrechen, also diesen Durchbruch auch erleben. Und das hat ein bisschen eben auch mit Schmerz zu tun, das Bekannte hinter sich zu lassen, etwas Neues auszuprobieren, Neues zu lernen, aus der Komfortzone rausbrechen. Aber es führt wirklich auch dazu, Evolution wirklich erreichen zu können. Und daher beides. Also ich glaube, kann man sich nicht nur für Evolution entscheiden, auch wenn es schön wäre. Es braucht eine kleine Revolution, um das wirklich zu ermöglichen.
Genau, ich glaube auch, wenn man ja wirklich etwas bewegen und verändern will, dann reicht es nicht, Gleiches nur ein bisschen anders zu machen, sondern braucht es auch den Mut, mal wirklich etwas neu anzugehen, etwas auszuprobieren und Im besten Fall gelingt es und im zweitbesten Fall lernt man ganz viel dazu, wie man es noch besser machen kann.
Absolut, ja. Ja, und ich denke auch dazu hat uns Corona eine gute Situation geliefert, weil eben dadurch, dass wir sehr viele Veränderungen ja, gezwungenermaßen implementieren mussten, da gibt uns eine super Chance, um wirklich zu reflektieren und zu überprüfen, was war gut, was nicht und was können wir jetzt besser machen und vielleicht wirklich mehrere Neuerungen, wo man vorher nie gedacht hätte, doch auch längerfristig zu implementieren.
Dann würde ich sagen, ist das doch die perfekte Gelegenheit, um selber zu reflektieren und zu überlegen, nämlich was habt ihr für Erfahrungen gemacht, was habt ihr vielleicht für Fragen an Eliana? Wir würden jetzt die Runde öffnen, eure Fragen dazu nehmen und wie gesagt, wenn ihr selber Erfahrungen gemacht habt, Inputs habt, durchaus auch kritische Voten, also wenn ihr etwas anders seht, als Eliana jetzt das beschrieben hat, seid ihr auch ganz herzlich eingeladen, diese einzubringen. Wir freuen uns über eine angeregte Diskussion und wie gesagt, jeder, der sich einbringen will, kann unten die Handhebefunktion nutzen und dann würde unser Türsteher oder Couchsteher, der Hampi, euch mit auf die Couch nach vorne holen. Wir haben ein paar Plätze frei und freuen uns auf jeden, der mit uns mitdiskutieren möchte.
Ich bin einfach so frech. Ich sehe gerade, dass Priska Müller auch unter den eingeladen dabei ist und sie hat eigentlich diese Forschung, wo wir gemacht haben, auch noch weiterentwickelt hin zu den Agile Mindset, glaube ich. Ich weiß auch nicht, aber ich glaube, es wäre interessant, auch deine Meinung dazu zu hören, Priska, oder vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, was du damit alles angestellt hast.
Ja, das wäre wirklich sehr spannend zu hören, wie das weitergegangen ist. Priska, herzlich willkommen bei uns auf der Couch. Ich gebe dir das Wort gleich weiter.
Hi zusammen. Danke. Ja, auch merci Eliana fürs Einbringen und auch deine Überlegungen und Inputs von der Praxis zu hören. Wir haben, wann war das? Vor 4 Jahren oder so, genau diese Forschungsarbeit zur Holokratie gemacht und die Auswirkungen auf den Menschen. Und ich habe danach selbst gut 2 Jahre in der eigentlich Transformationsberatung von der Holokratie mitgearbeitet. Und da hat mich, ich bin auch Arbeitsorganisationspsychologin, und mich hat der Mensch natürlich immer sehr interessiert oder auch gemerkt, ja, vieles ist eben, Es hängt nicht von den Regeln ab oder von der Struktur oder dass man das Meeting jetzt genau richtig durchführt, sondern wie fühlt sich der Mensch da drin, wie geht es dem Mensch da drin, das ist genau das Thema Self-Leadership und habe dann in einer weiteren Forschungsarbeit mich dem Thema agiles Mindset gewidmet. Ist ja auch so ein Schlagwort, die Leute brauchen ein agiles Mindset, aber was heißt das überhaupt? Wie kann man das entwickeln? Wie kann man das messen? Und das Spannende darin ist auch, Eliana, du hast vorhin gesagt, für dich ist Self-Leadership besteht aus dem Denken, Fühlen und Handeln. Und wir haben das auch mit dem agilen Mindset in diesem, aus diesem Bereich betrachtet und schlussendlich auch gemerkt, es hängt wirklich sehr viel zusammen. Also ob man jetzt vom agilen Mindset spricht oder von Self-Leadership, ich glaube, die Unterschiede da sind nicht so groß. Wir sind auch nicht durch. Also das ist noch nicht abgeschlossen, dass wir jetzt sagen können, wir haben einen Test entwickelt, um das agile Mindset zu messen. Es ist noch nicht ein abgeschlossenes Unterfangen, aber nichtsdestotrotz geht es ja auch um die Frage, wie kann man dann mehr Self-Leadership überhaupt entwickeln, sei es nun im Arbeitskontext oder auch im privaten Kontext. Das kommt ja schlussendlich nicht so drauf an. Vielleicht von dieser Seite her auch noch der Gedanke, man kann das auch mal wieder ganz anders nennen.
Ja, das ist ein spannender Gedanke. Mir ist auch aufgefallen beim ein bisschen Rekapitulieren heute Nachmittag, eben auch das Growth und Fixed Mindset ist etwas, wo auch ganz nahe sozusagen am Self-Leadership oder eben am agilen Mindset anzusiedeln wäre. Ich glaube, es gibt da mehrere Konstrukte, wo ganz nahe beieinander liegen, ja. Vielleicht nochmals auch die Einladung an den Rest vom Publikum, falls noch Fragen aufgekommen sind oder eben auch kritische Kommentare. Wir sind für alles offen.
Genau, wir führen eine offene Diskussion und unterschiedliche Meinungen, die würden uns sehr interessieren. Julia, du hast dich entmutet. Bitteschön. Jetzt hören wir.
Genau, ich hoffe, dass die Technik mitspielt und dass ich nicht verschwinde zwischendrin. Ja, genau, das meine ich. Ich habe heute technische Probleme. Ich hoffe, meine Frage kommt trotzdem durch. Und zwar, Eliana, du hast vorhin sehr schön das Thema Selbstreflexion genannt und auch beschrieben. Und ich glaube dir sofort, dass es ein zentraler Punkt ist und ich sehe das auch in meinem Arbeitsalltag, dass es unglaublich wichtig ist, dass diese Selbstreflexion, aber auch Metareflexion einsetzt oder dass man die macht. Aber meine Frage ist ein Stück weit, diese Selbstreflexion initiiert auch teilweise sehr tiefe Probleme. Oder ja, also es kann sein, dass da Aspekte angesprochen werden, die doch sehr tiefgreifend sind. Und das ist vielleicht einfach so eine philosophische Frage, aber dürfen wir so etwas in Arbeitskontexten anstoßen? Und was würdest du empfehlen, wie damit umzugehen, wenn jemand überhaupt keine Bereitschaft zeigt, Selbstreflexion an den Tag zu legen?
Oh, wow, das ist eine gute Frage. Ja, das ist tatsächlich etwas, wo ich in der Zusammenarbeit mit Britka auch wirklich gut angeschaut habe, weil damals war unsere kritische Haltung, naja, Holacracy und eben auch andere Frameworks, wo Agilität in Organisationen einführen, die fokussieren sehr stark auf eben diese strukturelle oder prozessuelle Themen und lassen eben das Individuum außer Acht. Und wir haben uns dann mit Brian Robertson ausgetauscht und eben gefragt, warum, oder? Und dann hat er auch gesagt, ja, eben das Individuelle, der individuelle Raum, das ist eigentlich wie etwas Heiliges und man soll sie da rein sicherlich einmischen. Und das kann man natürlich eben ethisch total nachvollziehen. Wir sind nicht, also es ist nicht unsere Aufgabe als Organisationsentwickler, die Menschen darin auf irgendeine Weise zu zwingen, irgendetwas zu tun oder anderes zu werden. Und ich glaube, das hängt eben auch mit diesem Thema Diversität sicher auch zusammen. Also dass wir auch zulassen, dass verschiedene Menschen mit verschiedenen Neigungen und verschiedenen Interessen trotzdem auch zusammenarbeiten können und gemeinsam etwas erreichen können. Aber nichtsdestotrotz ist das halt schon sehr wichtig, einfach in diesen neuen Formen der Zusammenarbeit bestehen zu können. Und ich denke, wichtig ist einfach, dass wir das Angebot machen. Also dass wir wirklich einfach die Räume eröffnen, um solche Selbstentwicklungsfragen wirklich auch anzugehen. Und wenn man es will, dann ist es wunderbar. Und wenn man es nicht will, dann ist es aber auch okay. Also das soll schon die Haltung auch sein, weil eigentlich geht man erst da rein, wenn man wirklich auch bereit ist, um diesen Schritt zu gehen. Und ich denke eben, was du sagst, ist auch ein wichtiger Punkt, oder? Man kann auch mit diesen Selbstreflexion zum Teil auch sehr Wundepunkte berühren oder eben Gefäße aufmachen, wo vielleicht viel mehr Energie rauslassen, als man eigentlich geahnt hat. Und damit muss man schon auch sehr vorsichtig umgehen. Da ist schon auch wichtig, dass man das mit viel Sorgfalt und Verständnis und eben ein gewisses Handwerk auch behandelt, sage ich mal. Das ist zum Beispiel ein Thema, wo bei der Befähigung von Scrum Masters, also sind Kollegen und Kolleginnen, die wirklich auch diese Servant Leadership Rolle auch wirklich auch angehen möchten, dann wir schauen uns verschiedene Themen der Teamdynamik, der Self-Leadership schon auch mit den Kollegen, aber eben zum Beispiel Konfliktlösung, wo wirklich es auch sehr tief in den eigenen Emotionen gehen kann. Da ist schon nicht die Idee, dass wir auch die internen Multiplikatoren darin befähigen. Also da, es gibt schon auch wie Grenzen, wo es vielleicht doch besser ist, wenn jemand externes oder eben jemand mit ein bisschen mehr psychologischem Wissen oder ein Coach das auch begleiten kann.
Ja. Jetzt vielleicht ja auch noch ein Punkt, dass nicht jede Person zum gleichen Zeitpunkt auch bereit ist, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Gerade wenn du in einem Unternehmen Agilität einführen willst, auf einem Punkt, da kann es ja durchaus vorkommen, dass gewisse Leute einfach noch nicht bereit sind, nicht sich verweigern per se, aber einfach vielleicht jetzt noch nicht ready sind.
Ja, klar, aber ist auch nachvollziehbar, oder? Sie sind plötzlich mit einer Veränderung konfrontiert, wie das Ganze ablaufen soll. Und dann muss man auch sich noch selber irgendwie anders verhalten oder eben anders kommunizieren und ja, und Verantwortung übernehmen, wo früher ja nicht da war, und dazu wird man auch nicht extra dafür bezahlt. Also es sind sehr viele gute Argumente, warum man sich auch zum Teil weigern kann. Und ich denke, eben da ist auch die Beständigkeit und das Verständnis gefragt, oder? Es gibt aber auch immer solche Kollegen und Kolleginnen, die vom Anfang an drauf anspringen, das merken, hey, ja, das wollte ich schon länger, ich wollte mich schon ewig wirklich stärker einbringen, meine Ideen realisieren, ja, mehr Verantwortung übernehmen. Und ich denke, wichtig ist, dass wir mit denen starten, die dafür bereit sind, und das verbreitet sich. Also es ist etwas, wo... Ja, es ist eine Art Role Models eigentlich, wo auch aufzeigen können, was das alles Gutes mit sich bringt und was für Möglichkeiten das in sich birgt. Und ja, wie man durch diese Selbstentwicklung auch die eigenen Potenziale vor allem besser ausnutzen kann, oder?
Ja, vielleicht noch ein Gedanke, wenn man natürlich sich überlegt, ja, man kann nie jemanden zwingen, über sich selbst nachzudenken, zu reflektieren oder auch sich in einer Art und Weise zu lernen und weiterzuentwickeln. Aber ich denke, gerade wenn man sich auch als Organisation in die Richtung bewegt, Selbstorganisation, New Work, mehr Verantwortung übergeben, muss man sich auch bewusst sein als Organisation, dass man die Leute nicht zwingt, aber durch die Systemänderung schon in diese Richtung bewegt oder mitzieht, und dass es da irgendwie auch Unterstützung braucht. Es lohnt sich, die ganze Sache auch immer aus systemischer Sicht zu beachten und sich zu überlegen, unser Verhalten ist so stark geprägt von unserer Umwelt, von den Normen, von was für uns normal ist, und wie stark sich dies ändert, wenn sich die Umwelt ändert. Und aus diesem Sicht auch nochmal Plädoyer einfach für den Menschen, den mitzudenken und die Angebote zu liefern und die Unterstützung da zu haben, weil es ist nicht einfach.
Absolut, ja. Ja, das war das auch noch spannend. Bei einer Umfrage haben wir bei verschiedenen New Work-Unternehmen in Deutschland und in der Schweiz gefragt, was hat euch am meisten geholfen, um diese erste Phase von der Umstellung, von der Transformation wirklich gut überstehen zu können? Und die meisten haben wirklich gesagt, dass diese Reflexion von außen, also dass wir einen externen Coach dabei hatten im Leadership-Team, der uns auch wieder gespiegelt hat, was wir für Verhaltensweise zum Beispiel aus diesem hierarchischen Denken wieder ja, sich eingeschlichen hatten, oder eben wie wir Sachen auch anders machen können. Weil ja, zum Teil ist nicht einmal Böswilligkeit oder Unflexibilität. Es ist einfach, wir haben zum Teil dieses Verhaltensrepertoire noch gar nicht erweitert, und man braucht einen Input, eine Unterstützung auch dabei, um das verändern zu können.
Ja, beim Thema Verhaltensrepertoire, Eliana, habe ich auch noch eine Frage. Weil Self-Leadership zielt ja auch genau auf dieses Verhaltensrepertoire ab. Da fängt ja vieles bei uns eigentlich im Unbewussten an. Ihr beide, Eliana und Priska, wie schätzt ihr dass die Bereitschaft von Unternehmen ein, das Thema Self-Leadership im Unternehmenskontext anzusprechen oder dort wirklich etwas im Unternehmenskontext zu machen? Weil ich höre da immer wieder, ja, aber das sind schon Dinge, die Leute eigentlich zu Hause machen müssen, sich so mit sich selber beschäftigen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Wie seht ihr das?
Ich lasse vielleicht mal Priska zuerst antworten und dann komme ich gerne noch drauf zurück.
Das ist natürlich ein Thema. Ich musste jetzt gerade auch daran denken, wie sehr sich halt eben auch im Zuge der Zeit, Homeoffice, New Work, wie sehr sich eben die Grenzen zwischen, es gibt nicht mehr das Arbeitsleben und das Privatleben, das kennen wir alle. Und man spricht ja auch nicht mehr von Work-Life-Balance, sondern Life-Domain-Balance oder was auch immer es da wieder für Begriffe gibt. Und viele Organisationen möchten ja inzwischen auch, dass ihre Mitarbeitenden da flexibler arbeiten oder viel Einsatz zeigen. Und dann sage ich ja, wir können sozusagen nicht das eine wollen und das andere nicht wollen. Das gehört zusammen. Also wenn ihr möchtet, dass die Personen mehr investiert sind in ihre Arbeit, mehr eben auch ihren Purpose darin sehen, ihre ja auch mehr intrinsisch arbeiten, dann ist das auch etwas Persönliches, dann könnt ihr das nicht, dann kann man das nicht mehr so klar trennen. Und es ist vielleicht nicht ein Argument, das alle sofort verstehen oder damit einverstanden sind. Ich glaube aber, es ist als Organisation wichtig, sich zu überlegen, wo steht man da, was möchte man da. Und es gibt ja auch genügend Organisationen, die ganz klar sagen, beispielsweise die, in der ich gerade arbeite, nein, wir wollen das klar trennen. Das eine hat, hier arbeitet ihr und hier seid ihr zu Hause und da gibt es keine Vermischung, das wollen wir absichtlich nicht. Schwierig wird es aber, wenn diese Grenzen, sage ich jetzt mal, nicht klar sind. Und da kann natürlich auch eine bestimmte Haltung, Organisationsform, das braucht eigentlich auch eine gewisse Reflexion von der Organisation, zu sagen, wo stehen wir, was wollen wir? Oder wie siehst du das, Eliana?
Ja, absolut. Eben, es sind wie beide Extreme. Oder man kann auch den Menschen alles verlangen und dann ist es auch zu viel des Guten. Oder eben man kann die totale Trennung abzielen. Wenn du hier bist, dann bist du Mitarbeiter und du bist nicht mehr Mensch. Und dann ist natürlich, ja, dann gehen sehr viele Potenziale verloren, weil ja, wir mit unseren ganzen Emotionen und unsere ganzen Motivationen eigentlich viel mehr Gutes in der im Arbeitsplatz bewirken können. Aber was toll ist, ich sehe schon einen Trend hin zu mehr Bewusstsein über die Relevanz von diesen Themen. Ich glaube, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel die Einführung von Working Out Loud. Das ist so ein Lernformat, wo eigentlich auch darauf zielt, eben dieses Self-Leadership im Sinne von selbstgesteuertes Lernen und bewusste Selbstentwicklung zu unterstützen. Und das verbreitet sich im Moment auch sehr, sehr stark. Also die Unternehmen geben einfach den Mitarbeitern ein gewisses Zeitbudget, wo ihnen zur Verfügung steht, um weiter zu lernen, um sich miteinander zu vernetzen und in Kleingruppen an eigenen Entwicklungszielen zu arbeiten. Und ich denke, das sind so kleine, aber wirkungsvolle Tools, weil diese positive Erfahrungen, wo man damit macht, wirklich auch sich weiter verbreiten können. Und so wie das auch anders, also ich bin viel in der medizintechnischen Branche unterwegs und da muss ich auch sagen, also auch dort, es gibt sehr viel Materialien, wenn man sich dafür interessiert, dann steht wirklich auch sehr viel zur Verfügung für die Mitarbeitenden, um bezüglich Growth Mindset zu vertiefen, um persönliche Feedback-Gespräche zu führen, also auch Coaching zum Teil. Also es gibt schon immer mehr Angebote, wo in dieser Richtung abzielen. Ich denke, wir sind noch nicht da, aber wir sind auf einem guten Weg, ja.
Merkst du da einen Unterschied, dass es je nach Branche die Offenheit anders ist?
Ja, vielleicht schon. Ja, gerade in der Versicherungsbranche würde ich sagen, ist man eher noch ein bisschen zurückhaltender. Man bewegt sich auch dahin. Eben, ich meine, auch Intrapreneurship-Programme wie Kickbox beispielsweise, das es tönt eben nach einem sehr operativen Ziel und eben man bekommt auch sehr viel Produktentwicklungswissen und so Sachen mit auf dem Weg, aber im Hintergrund davon schlummert natürlich auch sehr viel Selbstführung. Also wie kann ich mein Projekt fristgerecht einbringen? Wie kann ich meinen eigenen Purpose klar machen, sodass meine Motivation auch längerfristig anhält, um das wirklich zum Fliegen zu bringen? Also ich glaube schon, es kommt ein bisschen auch darauf an, wie man es platziert. Man muss es auch anschlussfähig vermitteln, sage ich mal. Nicht jede Führungskraft kann direkt copen mit dem Begriff Self-Führung oder Self-Leadership. Aber ich denke, viele erkennen schon den Wert, wann eben die Mitarbeiter selbstverantwortlich handeln können, wann sie in der Lage sind, auch ja, ihre eigene Arbeit wirklich gezielt zu gestalten und auch wirklich gute Leistungen erbringen können und dazu auch noch glücklich sind, weil ja, das ist auch das Sinn und Zweck des Ganzen.
Aber es ist noch eine spannende Frage, vielleicht könnt ihr anderen das auch kurz überlegen. Ich weiß nicht, wo ihr alle unterwegs seid, aber mein Eindruck ist, die Branchen, in denen Innovation nötiger ist im Sinne von, da ist vielleicht auch Druck vom Markt hier, da ist auch die Bereitschaft offener, sich auf solche Themen einzulassen, weil die Organisationen sehen, sie müssen sich irgendwie weiterentwickeln und Märkte, die eher reguliert sind oder weniger Innovationsdruck herrscht, da ist auch die, ich sag's mal, die Notwendigkeit nicht so vorhanden. Aber es ist nur eine Vermutung, vielleicht hat jemand da gerade eine andere Idee.
Das ist eine gute Frage, coole Hypothese. Vielleicht mag sonst noch jemand von den Zuhörern auch das Wort ergreifen.
Genau, also ist eine schöne Einladung, gleich mit dieser Frage auch die noch noch nicht auf der Couch sitzen, wenn ihr da gerade eure eigene Erfahrung einbringen wollt, meldet euch, wir nehmen euch gerne noch mit hoch. Aber sonst auch die gleiche Frage in die Runde, Katharina. Wie steht das bei dir? Würdest du diese Hypothese unterstützen oder versuchen zu widerlegen?
Also ich glaube einfach, dass dieser ganze Prozess ist, glaube ich, im Moment überall aktuell. Und ich beobachte einfach oft, dass die Unternehmen wollen alle im Moment agil sein, und wenn man dann in den Prozess kommt, in diese Transformation und in diesem Ganzen sich verändern wollen, kommt dann relativ schnell die Erkenntnis, dass dann das Self-Leadership oder Self-Management-Thema, dass das einfach wichtig ist, dass man nicht alles über die Unternehmensführung oder über die Teams von oben nach unten aufdoktrieren kann, sondern dass es wirklich einfach nur funktioniert, wenn es von den Menschen selber kommt. Und in dem Zusammenhang hätte ich eben auch eine Frage an euch gehabt, und zwar beobachtet ihr das auch, gerade bei, mir ist das vorhin eingefallen, Eliana, als du von Revolution und Evolution gesprochen hast, die Unternehmen, die diese Revolution durchgehen, also diesen im Prinzip aus einer alten Struktur in diese Agilität möchten, diese Prozesse dauern ja in der Regel relativ lang oder es geht nicht über Nacht. Und relativ oft hört man so, dass es ab einem gewissen Punkt, gerade eben weil sich viele in der Organisation mit unterschiedlicher Geschwindigkeit entwickeln, es dann auch irgendwann mal zu so einer Art Müdigkeit kommt. Also dass die Mitarbeiter müde sind, sich zu transformieren und ständig in diesem Wandel zu sein. Wie geht man damit um? Habt ihr da Erfahrung gemacht, wie man die Motivation, quasi diesen Prozess weiter zu durchlaufen, wieder anstoßen kann, wenn das mal eintrifft, dass die Leute einfach sagen, wir sind müde, wir können nicht mehr, wir würden jetzt gerne mal aufhören, uns ständig zu verändern und mal irgendwie eine Stetigkeit herbeirufen.
Das ist auch eine sehr gute Frage, weil das beobachte ich immer wieder. Dass wenn ich dazu komme, schon vielleicht 3 oder 4 Transformationen oder eben noch viel mehr Transformationen schon geschehen sind und eben die Mitarbeiter zum Teil auch das Vertrauen nicht mehr haben, dass das wirklich auch irgendetwas entfaltet oder dass irgendetwas Gutes mit sich bringt. Ich denke, es sind 2 Aspekte, wo man da sicher berücksichtigen müsste. Ich denke, einerseits, wir müssen uns daran gewöhnen, sage ich mal, Komplexität nicht immer reduzieren zu wollen, sondern wirklich auch mit Komplexität umgehen zu können, also wirklich umgehen zu lernen. Weil es wäre illusorisch auch zu sagen, nein, wenn wir jetzt diese Transformation schaffen, dann transformieren wir uns nie wieder. Ich denke, eben darum sind solche Ansätze wie Holacracy oder eben solche evolutionäre Strukturen für die Arbeitswelt sehr wertvoll, weil sie diesen kleinen Anpassungen, also diese, ja, was soll ich sagen, diese Marktbedingungen, also marktbedingte Anpassungen zulassen, ohne dass eben die Gesamtstruktur wieder neu aufgesetzt werden muss. Also wenn die Mitarbeitenden wirklich als Sensoren arbeiten können, als Sensoren ihre Funktion haben und sowohl Chancen als auch Risiken für das Unternehmen aufspüren und entsprechend auch die eigenen Rollen beeinflussen können, dann eben damit würden wir verhindern, dass diese riesigen Transformationen auch immer wieder vorbeikommen. Aber andererseits, ja, eben wenn wir es nicht verhindern können, dann müssen wir auch lernen, damit umzugehen. Ich denke, ja, gerade die Digitalisierung, das bewirkt so schnell, so viel Veränderung in wie Prozesse machbar sind, wie unsere Produkte platziert werden können, wie die Arbeit überhaupt geschehen soll. Da müssen wir wirklich auch lernen, mit diesem schnelleren Tempo umzugehen. Und ich denke, ein wichtiger Anker dafür ist wirklich dieses Purpose-Gefühl zu haben. Also was ist das, wo wir am Ende des Tages, egal in welcher Art auch immer wir gearbeitet haben, das, wo wir wirklich erreichen wollen. Und ja, da ist natürlich auch von Seiten der Organisation sehr viel Klarheit gefragt und sehr viel gute Kommunikation und sehr viel auch mitarbeiternahe Kommunikation gefragt. Weil man muss wirklich auch diesen persönlichen Purpose anschließen können, um diese längerfristige Motivation entfalten zu können. Ansonsten wird es schwierig.
Ja, ich glaube auch, das ist wirklich im Moment auch das größte Problem, dass oft Transformationen angestoßen werden als Unternehmensziel und dann die Mitarbeiter das Gefühl haben, wir müssen jetzt agil sein, weil die das da oben, sage ich mal, so wollen.
Absolut.
Aber ja, es ist auch noch nicht dazu übergegangen, dass es der eigene Sinneswandel ist oder für einen selber was Positives bewirken kann.
Ja.
Und dass deshalb dann wahrscheinlich eben auch diese Müdigkeit einkommt, weil man denkt, jetzt durchlaufen wir diese eine Transformation und dann sind wir fertig und dann gehen wir wieder in unsere alten Muster zurück. Ja, aber das glaube ich, das halt eben sehe ich absolut wie du, dass man dann so eine Diskussion führen muss, dass der eigene Purpose eben da auch einen Wandel durchlaufen muss, sonst funktioniert es nicht so gut.
Ja, und ich denke, das Wichtige ist auch, wir sind da wieder, eigentlich geht es ja auch nur um die Verhaltensänderung beim Menschen. Ob es jetzt nun die Verhaltensänderung, also die Veränderung der Organisation ist, es sind immer noch die Menschen darin. Und es ist wie allgemein bei Verhaltensänderungen im Privatleben, also der sozusagen der Irrglaube, wenn ich da bin, wenn ich das Ziel erreicht habe, ist alles besser. Das kennt eigentlich jeder von uns, das ist nicht so per se. Man hat zwar ein Ziel erreicht, aber das Leben hat immer noch seine Höhen und Tiefen. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Bewusstsein zu wissen, okay, auch wenn wir jetzt eine Reorg durchhaben, es gibt immer noch Höhen und Tiefen. Wir sind nicht... Es ist danach nicht alles gut. Und das Gleiche auch bei einer persönlichen Verhaltensänderung, das geschieht nicht von heute auf morgen. Da steckt viel Arbeit dahinter. Und was ja vor allem hilft, ist auch der Fokus auf das Positive. Also wenn man immer nur sieht, das habe ich noch nicht gut hingekriegt oder das läuft noch nicht so gut, da muss ich noch arbeiten, dann kommt man auch nie in den Zustand von Erfolg, dann ist es immer noch mühsam und dann ermüdet man. Also ich glaube, sehr viel hat wirklich mit der Kommunikation zu tun, die Eliana gesagt hat, und dem Fokus im Unternehmen auf, was läuft denn eigentlich schon gut? Wo haben wir schon Erfolge und nicht, was müssen wir alles noch machen und wo müssen wir noch arbeiten?
Ja, und da gibt es mir auch noch einen guten Punkt, wo ich finde, das wird auch oft unterschätzt. Also eben, wir sprechen viel von Self-Leadership und natürlich, wir möchten eben die Kolleginnen und Kollegen dazu entwickeln, dass sie ja, ihr volles Potenzial ausschöpfen können, dass sie glücklich und motiviert bei der Arbeit sind. Aber das liegt einfach nicht nur bei uns als Individuum. Also da muss die Organisation sich auch Gedanken machen, eben mit welcher Haltung gehen wir diese Transformationen an. Gerade wenn es eigentlich darum geht, Agilität einzuführen, dann warum das denn hierarchisch einführen, oder? Also wir könnten eigentlich das direkt vom Anfang an auch partizipativ angehen, mit eben beispielsweise Appreciative Inquiry. Es muss nicht Appreciative Inquiry sein, aber es gibt viele Methoden, wo auch diese Grassroot-Energie einholen und wirklich aus diesen, wie soll ich sagen, das ist dieser Sense-Making-Prozess, also dieses Sinn-Machen, und zwar mit allen Mitarbeitern, dann steht natürlich viel mehr Kraft, weil man wirklich vom Anfang an weiß, warum machen wir das und was habe ich davon, wenn ich mich dahin bewege. Klar, es wird trotzdem schmerzhaft sein, also jede Transformation bringt Schmerz mit sich, also das ist nie einfach, Verhalten zu ändern. Da weiß jeder von euch, wenn ihr vielleicht mal versucht hat zu rauchen aufzuhören oder vielleicht wenig Schokolade zu essen, so wie bei mir. Aber eben grundsätzlich, ich denke, es ist auch die Verantwortung der Organisation und eben der Entscheidungen, wo ganz oben geschehen, auch nicht zu unterschätzen. Also Selbstführung hat auch mit der Umgebung zu tun und nicht nur mit dem Individuum.
Eliana, hast du vielleicht ein gutes Beispiel aus der Praxis, irgendetwas, das du mit uns teilen kannst, wo du sagst, dass da wurde das irgendwo gut aufgenommen oder gute Impulse konnten gesetzt werden?
Ja, also ein Projekt, eben, das ist nicht die Umstellung auf ein ganz anderes Organisationsmodell, aber da war vor allem eine kulturelle Kulturentwicklung eigentlich im Vordergrund. Das war in der Pharmabranche und sie haben sich, also das Ziel von dem Management-Team war, kontinuierliche Verbesserung, also eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung zu unterstützen und wirklich weiterzubringen. Und eigentlich waren sie sich bewusst, sie sind eigentlich sehr gut unterwegs, es ist ein sehr innovatives Unternehmen, aber eben sie wollten das wirklich noch stärker unterstützen und da hat man sich gefragt, ja, wie machen wir das? Und da war man zum Glück offen genug, um das wirklich auch partizipativ anzugehen und wir haben eigentlich Interviews mit Kolleginnen und Kollegen aus ganz verschiedenen Abteilungen durchgeführt, also die waren auf 3 Standorten, 3 verschiedene Länder verteilt. Und sie waren wirklich offen dafür, so eine Art Appreciative Inquiry Interview durchzuführen mit Kollegen auf allen Ebenen, also aus allen Hierarchieebenen und eben allen Standorten. Ja, wann kommt denn kontinuierliche Verbesserung ins Leben? Wann hast du das Gefühl gehabt, wirklich etwas bewirken zu können? Wann hast du zum Beispiel deine Vorschläge, deine Verbesserungsvorschläge wirklich umsetzen können? Und eben zum Teil waren es Ausnahmesituationen und zum Teil waren einfach Prozesse, die bereits sehr gut gelaufen sind. Und da lief darüber, also dahinaus sozusagen, dass wir auch das Bestehende verstärken konnten. Und dass wir eben ein Netzwerk an Multiplikatoren aufbauen konnten mit Kolleginnen und Kollegen, die während dem Interview einfach gesagt haben, hey, das ist ein sehr wichtiges Anliegen auch von mir persönlich und wenn ich etwas unterstützen kann, bin ich gerne dabei. Und so haben wir eigentlich wie ein Netzwerk aufgebaut und ja, das hat sich immer weiterentwickelt auf eine iterative Art und Weise. Man musste auch Geduld haben, das geschah natürlich nicht so von heute auf morgen. Ich glaube, das Ganze hat ja so fast 1,5 Jahre gedauert, bis diese Pilotphase dann eskaliert worden ist, weil am Schluss haben die Mitarbeitenden selbst gesagt, wir brauchen, um wirklich eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung leben zu können, nicht nur neue Prozesse, sondern eben auch diese persönliche Befähigung und auch Befähigung auf Teamebene. Weil bei ihnen war es beispielsweise oft so, dass Verbesserungen stecken geblieben sind, weil es Konflikte oder Missverständnisse zwischen Teams oder Abteilungen gab. Und ja, das ist einfach etwas, wo vom Management aus hätte man diesen Punkt gar nicht aufspüren können, oder? Also man hätte einfach einen neuen Prozess vorgeschlagen, sage ich mal. Und damit hätten wir die Mitarbeiter nur verärgert, weil es ist nochmals ein Prozess on top. Ja, und so ist eben herausgekommen, dass wir eigentlich nur ein Angebot geschaffen haben, wie man eben diese schlummernden Konflikte rechtzeitig lösen kann, wie man damit auch Vertrauen aufbauen kann. Und ja, damit sind wirklich auch einige Projekte viel schneller dann wieder weitergekommen und ja, so konnte auch Verbesserung stattfinden.
Da würde mich gleich noch interessieren, so der Start, den du erzählt hast mit den Interviews, was für eine Zeitspanne war das? Was ist so der Aufwand, wenn man sagt, hey, Appreciative Inquiry klingt mega cool, würde ich auch gerne ausprobieren. Ist das eine Sache von 2 Stunden? Ist das 2 Wochen, wo man da dran ist? Kannst du uns da so eine Richtgröße geben?
Ja, also da gibt es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten. Also man kann es maximal partizipativ angehen. Das würde heißen, eben man befähigt ein paar Interviewer auch innerhalb der Organisation und das verbreitet sich so nach dem Schneeballeffekt. Das kann, ja, weiß auch nicht, bis 3 Monate dauern. Es ist auch eine Sache der Koordination. In diesem Fall war es so, dass wir gestartet haben mit dem Management-Team. Also alle die Abteilungsvertreter waren dabei und sie haben sich gegenseitig interviewt. Dann haben wir diese Ergebnisse zusammengetragen und dann haben Sie und eben ich auch eben die anderen Kolleginnen und Kollegen auf den verschiedenen Hierarchieebenen noch interviewt und das noch einmal zusammengetragen. Also das haben wir, ich denke, innerhalb von 1,5 Monaten hatten wir eigentlich alle Ergebnisse beieinander. Also das ist nicht, ein riesigen Aufwand, also 1,5 Monate nicht voller Arbeit, sondern einfach, weil man muss auch die Zeit finden, die Termine aussetzen zu können und eben die Kollegen auch erreichen zu können. Es ist machbar, es ist nicht eine Sache der Unmöglichkeit, es ist auch nicht eine riesige Verschwendung von Ressourcen, weil das Ganze zahlt sich aus, wenn man dafür eben auch die richtigen Ansprechpartner nachher für die Multiplikation von diesen Initiativen ausfindig machen kann, oder?
Hast du schon mal Erfahrung gesammelt, das eben auch so eher in einem Art Workshop-Format anzuwenden, wo du die Leute vor Ort hast, sie sich gegenseitig interviewen, das gerade irgendwie zusammentragen? Gibt es da auch eine Möglichkeit, das in dem Sinne zu machen?
Genau, eben so haben wir das dann mit den Führungskräften gemacht. Das waren, weiß nicht, etwa 15 Leute. Da haben wir das vor Ort gemacht, noch vor Corona zum Glück. Genau. Und das ist, ja, da ging es noch. Das war eben in einem kleineren Rahmen, aber das Gleiche kann man bis 2000 Leute machen. Also es ist überhaupt kein Problem, weil das lässt sich eigentlich sehr gut skalieren. Also man braucht einfach die Anleitungen, die Fragebögen, wo man eben auch auf die Fragestellung hin entwickelt, mitzunehmen. Und den Rest ist einfach, dann ist Magie, die geschieht von alleine.
Cool, klingt spannend und definitiv etwas, was man mal ausprobieren könnte.
Ja, da gibt es auf www.appreciativeinquiry.co, glaube ich, müssen noch kurz nachschauen, eigentlich ganz viele Materialien. Man kann auch eben Anleitungen herunterladen, man kann auch Case Studies herunterladen. Also da ist auch sehr viel Material frei verfügbar und falls sonst noch jemand Interesse hätte, einfach melden.
Super, vielen Dank für diesen Link-Hinweis auch. Kann man sich ja sehr gut mal selber versorgen mit Material. Das ist immer sehr hilfreich. Danke vielmals. Ja, jetzt würde ich noch so gegen den Schluss nochmals in die Runde fragen. Hat jemand noch eine Frage, möchte noch auf die Couch kommen und die Gelegenheit nutzen, der Eliana noch eine Frage zu stellen? Dann würden wir jetzt noch eine Frage zulassen und sonst dann langsam Richtung Schluss kommen. Aber ich würde die Gelegenheit noch kurz offen lassen, falls jemand jetzt raufspringen würde. Das sieht so nicht danach aus. Dann, bevor wir wirklich zum Schluss kommen, Eliana, würde mich noch interessieren, hast du uns eine Inspiration der Woche mitgebracht? Etwas, das du uns mit auf den Weg geben möchtest, so als Inspiration?
Ja, also ich bin gar nicht dazu gekommen, all die Interventionen dazu für Self-Leadership noch zu erzählen, aber ich denke, eins davon, wo ich wirklich empfehlen würde, ist dieses Self-Talk, also positiven Self-Talk zu üben. Und zwar wäre die Aufgabe, eben diese Gedanken, die immer wieder aufkommen, wie ach, hoffentlich blamiere ich mich nicht oder eben hoffentlich versäume ich nicht die nächste Timeline und oder was auch nicht was, wirklich ins Positive umzuschreiben und zu versuchen, wirklich die drei energievollsten Aussagen wirklich festzuhalten und vielleicht auch im Büro aufzuhängen oder im WC mit einem Post-it aufzuhängen, sodass man das wirklich wie eine Art Mantra für sich sagen kann. Und ich würde euch gerne dazu einladen, auch euch selbst zu beobachten, wie euren Körper darauf reagiert, wie eure Stimmung auch sich verändert, wenn ihr wirklich dieses Mantra auch regelmäßig zu euch sagt. Und was sonst für Neugierige und Wissensdürstige empfehlenswert wäre, ist dieses Buch New Work Needs Inner Work. Das ist von Joanna Breidenbach und Bettina Rollo. Und das ist wirklich sehr empfehlenswert, weil genau diese Verbindung zwischen Agilität und Selbstentwicklung ganz schön aufgezeigt wird, auch mit klaren Empfehlungen, mit klaren Tools, sowohl auf organisationalen als auch auf individuellen Ebene, was man da alles so machen kann.
Vielen Dank, ein wunderbarer Tipp. Ich kenne das Buch, ich habe es auch schon gelesen und ich konnte sehr viele Inspirationen für die Praxis mitnehmen, die ich in meinen Arbeitsalltag einfließen lassen konnte. Von daher vielen Dank für diese Inspiration, Iliana. Vielen Dank auch, dass du heute bei uns warst, unser Gast warst auf der Self-Leadership Couch. Dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank fürs Dabeisein.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht.
Und auch an alle anderen vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Mitdiskutieren, Zuhören. Der nächste Couch Talk zu Self-Leadership ist für kommenden Montag, 20 Uhr wieder angesetzt. Wir sind jede Woche um 20 Uhr hier auf Clubhouse. Es würde uns natürlich sehr freuen, wenn wenn ihr auch wieder dabei seid, wieder reinhören tut. Und wir schließen den Raum in rund einer Minute, aber zum Ausklingen machen wir noch etwas Musik zum langsam runterfahren. Und es bleibt mir nur noch zu sagen zum Schluss, bleibt gesund, glücklich und inspiriert. Schönen Abend. Tschüss zusammen.